Hallo miteinander, ich bin der Markus.
Hallo und ich bin Franzi.
Hoi Franzi.
Du bist happy?
Ich bin happy, ja. Es ist noch schön Wetter, Es ist noch warm. Es ist sozusagen Spätsommer.
Ja, man sagt mal Indian Summer.
Habe ich noch nie gehört.
Ja, aber so Spätsommer, Frühherbst finde ich auch ganz schön. Man so ein bisschen geniessen und man darf gleich noch ein Glasse essen, weil das Wetter ist noch genug warm für ein Glasse.
Ja, oder auch nur ein bisschen draussen rumzuckeln.
Oder noch ins Ego baden. Aber es ist nicht mehr so eine unwartliche Hitze wie im Hochsommer.
Ja, und man kann mal die Fenster öffnen und angenehm schlafen.
Ja. Und wieder durch den Tag Sport machen.
Yes. Ja. Ja. Und das ist ja schon, wir sind ja jetzt nicht im Studio.
Nein, wir sind, eigentlich ist es nur lustig, es ist eigentlich eine ganz normale Folge, gar nichts Spezielles. Vielleicht hört man jetzt sogar Kirchenglocken, ich weiß es nicht. Wir haben nämlich das Fenster offen und das heisst, wir sind ja irgendwo in einem Zentrum, wenn man Kirchenglocken hört.
Ja, und vielleicht haben die ganz findigen Ohren schon herausgefunden, dass es die Stanzer Kirchenglocken waren. Dann müssen wir ja natürlich die Stanz irgendwo sein.
Genau, wir sind im Theater, weil da können wir jetzt eigentlich gerade News vom Theaterwerk bringen.
Ja, also vom Theaterwerk. Die News vom Theaterwerk ist, dass
alle vom Theaterwerk jetzt bei einem anderen Theater am Werken sind.
Ja, so kann man das sagen. Und ja, wir sind halt im Theater oben, im Theater an der Mürg. Und da hat das Märli Saison.
Genau, ich glaube, Premiere, jetzt wo wir es aufnehmen, wenn die Folge draußen ist, ist die Premiere schon vorbei. Und man kann fleissig schauen und sieht vielleicht auch die einen oder anderen vom Theaterwerk.
Oder auch sonst Leute, die man kennt.
Ja, das sowieso. Und wenn wir ja schon so ein bisschen im Theater sind und bei der Märlibühne in der Produktion sind, haben wir natürlich auch eine Gästin bei uns, die etwas mit der Märlibühne zu tun hat. Das ist Dagny. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo zusammen. Hallo. Es ist toll, da zu sein und so ein lebensprudelndes Moderationsteam zu sehen und ihnen bei der Arbeit zuzuschauen. Natürlich auch noch die Technik.
Ja.
Und hinten dran eine mega schöne Kulisse. Mit ein grosses Fenster gesehen.
Ja, wir sind in der Panoramabar oben.
Ja, man sieht bis zu der Rigi und auf Vitzneuer Stock hinten. Und eigentlich das halbe Nidwaldner Land.
Ja. Wir fangen jetzt gleich mal normal an. Mit der Schnellfragerunde. Katz oder Hund?
Katz.
Bier oder Wein?
Wein.
Serie oder Film?
Film.
Mayonnaise oder Senf?
Senf.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Party oder gemütlicher Abend daheim?
Partyabend.
Stegen oder Lift?
Stegen.
Auf der Bühne oder hinter der Bühne?
Beides gleich.
Und wann bist du letztes Mal im Theater gewesen?
Ich war letztes Mal hier zu Stanz im Theater gewesen. Gilt das? Ich glaube schon, oder?
Momo.
Also zu einer Probe?
Ja, da bin ich letztes Mal im Theater gewesen.
Oder jetzt wieder.
Oder jetzt
wieder, genau.
Ja, vielleicht kannst du gerade mal erzählen, was deine Rolle ist.
Also ich bin die Autorin vom Theaterstück. Und zwar ist es das tapfere Schneiderli nach dem, also es ist nach dem Märli von der Brüder Grimm ein Auftrag von der Märlibühne. Die Märlibühne hat gebeten, das tapfere Schneiderli als Musical oder so halb Musical. Einfach der Auftrag war viel Musik. Und den Auftrag habe ich noch vor der Pandemie bekommen. Es hat sich ein bisschen verzögert, die Produktion wegen der Pandemie, und kommt jetzt so knapp 3 Jahre, nachdem ich es geschrieben habe, raus. Ich habe das grosse Glück, dass der Claudius Genardi die Regie macht, der eigentlich der Mann ist, der mich als erstes zu der Märlibühne gebracht hat, vor schätzungsweise 7 Jahren, aber wahrscheinlich sind es am Ende der 11 oder so. Wo er Alyosha hat geschrieben und inszeniert, und ich bin, weil ich schon länger als der Claudio für Theater und Musiktheater schreibe, hat er mich so als Dramaturgin engagiert, und so ist die Zusammenarbeit mit der Märlibühne entstanden. Also Claudio hat mich gebracht für Alyosha. Später hat der Stefan Wieland mich für zwei Stück als Dramaturgin geholt. Und zwischendrin habe ich dann das riesige Glück und Geschenk bekommen, dass ich eins schreiben durfte. Genau.
Dramaturgie heisst ja nicht immer genau das Gleiche. Du bist ja jetzt im Stück schreiben schon dabei gewesen und da gibt es ja die Möglichkeit, dass man erst später dazu kommt, wenn es schon ein bestehendes Stück gibt.
Mhm. Und da gibt es aber auch noch etwas dazwischen. Und das war der Fall gewesen jetzt bei den Arbeiten, die ich als Dramaturgin hier gemacht habe. Das heisst, der Claudio oder der Stefan haben schon eine Fassung geschrieben, eine erste Fassung. Oder zum Teil sogar nur eine Grundidee gehabt. Also bei Claudio war es schon recht weit in der Phase, beim Stefan beide Male unterschiedlich. Also beim zweiten Mal haben wir dann recht von Anfang an der so seine Idee gehabt, seine Figuren, und dann bin ich so ein bisschen wie ich stand wie an der Seite für einen Marathonläufer sozusagen, wo der immer vorbeikommt und nein, ist ein mega falsches Bild, aber einfach,
der Coach, oder?
Ich bin so ein bisschen der Coach und es geht darum, wenn man etwas schreibt, ist man ja manchmal sehr nah drauf und sieht bestimmte Sachen nicht, wie, sagen wir mal, man lässt etwas weg, wo für das Märchen ein Grund wie ein ganz wichtiges Bild vom Märli ist. Sagen wir mal, das Beispiel wäre jetzt beim Dornrösli gewesen, man hat die 12 Tauer, die 12 Feen, 12 Zauberinnen, Gotten, was es sind. 12 Tauer und das 13. ist dann von der bösen Fee, quasi. Und der Stefan hat gesprudelt vor Ideen und seine Idee ist der vielleicht zum Opfer gefallen, dass er gefunden hat, nein, er nimmt nur 7 Feen oder 3 Feen, oder ich weiß jetzt nicht mehr, was die Zahl war. Und dann geht es zum Beispiel darum, ja, zu reden, was ist denn wichtig, warum nimmt man 12, oder warum, oder ist es etwas, ich weiß nicht mehr, es ist immer irgendetwas mit dem Bankett und diesen 12 Feen, wo ich finde, es ist so wie die Arbeit von Dramaturgin zu sagen, hey, schau mal, das ist wie so das, wo wenn du Dornrösli hörst, dann hörst du 12 Feen, und das musst du wie drinnen lassen. Und dann musst du die anderen Ideen wie anders integrieren. Oder beim Alyosha ist es wiederum gegangen, wo tut man, also wie kann man es machen, dass es dass ein Grundkonflikt vom Stück wie stärker wird. Also es muss ja wie, man muss sich ja ein bisschen abarbeiten, für dass es spannend bleibt. Oder es muss einen Konflikt geben, für dass es spannend bleibt. Und da haben wir so zusammen wie entwickelt, wie das könnte gehen und wie macht man es. Also wer ist der Gegenspieler? Wer ist der Held? Also das wie klarer rauszuschaffen. Oder so solche Sachen, das finde ich, sind die Aufgaben der in der Dramaturgie. Und nachher, wenn du selber schreibst, bist du in der gleichen Situation wie deine Kollegen und brauchst eigentlich auch jemanden, der sagt, hey, ab da irgendwie da verhebt jetzt etwas nicht, oder die sagt, das kann sie doch gar nicht wissen und hat schon einen Vertrag in der Tasche, aber sie hört irgendetwas, was sie für diesen Vertrag braucht, etwa 5 Sekunden vorher. Und da hat eigentlich der Claudio die Aufgabe ein bisschen übernommen. Also als Regisseur, mein dramaturgisch Gesprächspartner zu sein. Habe ich es erklärt, oder bin ich...
Ich glaube schon.
Das ist, ja. Also ich habe jetzt so ein bisschen das Bild von, du sorgst eigentlich dafür, dass die Leute am Schluss nicht rauslaufen und sich fragen, so, aber das hat doch keinen Sinn ergeben, dass du eigentlich das Gefüge, das vielleicht mit eben im Verlauf der Probe, wenn es Änderungen gibt, gleich noch zusammenstimmt und aufgeht, durch das, dass du eben nicht ständig im Prozess drin bist, sondern als externe Sicht kannst aushelfen.
Ja, es gibt wie die grosse Arbeit ist echt, bevor man anfängt proben, also beim Schreiben vom Stück, also ist jetzt das in diesem Fall. ja, während dem Entstehungsprozess des Stücks. Und dann war ich recht lange verschwunden gewesen und komme dann so ein bisschen gegen Ende. Also, beziehungsweise zu einem Zeitpunkt, wo es noch etwas bringt, wenn ich etwas sage. Also, weil wenn ich irgendwie zu der zweiten Hauptprobe erst etwas sage, sage hey, ui, das ist nicht logisch, das habe ich auch nicht gesehen. Oder das weiß auch nicht. Oder das wirkt komisch oder da kommt man nicht nachher oder so. Das ist dann wie die andere Seite von der Arbeit.
Also du schaust eigentlich sehr kritisch auf ein Theaterstück oder auch auf ein Textbuch, oder?
Ja, nein, ich würde nicht sagen kritisch. Du musst ja wie... nein, du musst eigentlich helfen, gute Ideen zu gebären. So etwas. Mhm. Klar, du musst kritisch schauen, also du musst manchmal bin ich auch ein bisschen gemein oder so, aber im Witz, sagen wir es mal so. Aber es ist jetzt in diesen Zusammenarbeiten, der Stefan hat mich jetzt wieder für etwas angefragt und ich hoffe, der Claudio wird mich auch wieder anfragen, mit dem nächsten Stück. So, also, ja. Es bringt ja nichts, wenn man nicht, wenn man es nicht sagt.
Wie kommt man dazu, zum Beispiel so ein Theaterstück zu schreiben? So etwas zu erschaffen, sage ich mal. Und dass man wie das beruflich machen kann, auch dass man zum Beispiel in die Dramaturgie hineinkommt. Wie war das bei dir gewesen? Wie war bei dir der Werdegang gewesen?
Also ich hatte eine klassische Schauspielausbildung gehabt, in Zürich. Also jetzt ist es ZHDK, dann hat es noch Schauspielakademie geheissen und bin dann ans Theater in Deutschland, in Engagement an kleineren Stadttheater. Und bei mir ist es dann zum Schreiben gekommen, mein Ex-Mann ist Komponist und wir wollten einfach zusammen etwas machen und haben bei einem Wettbewerb mitgemacht, bei einem Opernwettbewerb vom Opernhaus Zürich, und, wo ich geschrieben habe und er komponiert, haben auch gewonnen, haben nachher einen Auftrag gehabt, haben dann einen zweiten Auftrag gehabt, haben von anderen Opernhäusern auch einen Auftrag gehabt. Also wir haben so eine Zeit gehabt, wir recht viel das gemacht haben. Und ich bin dann und habe eben die Libretti geschrieben und das Libretto ist wie ein kleines Theaterstück. So, es ist weniger umfangreich als ein Sprechtheaterstück, weil ja drinnen noch die Musik muss Platz haben. Und so hat es angefangen und nachher habe ich von Leuten mehr aus dem Arbeitsumfeld, die gewusst haben, dass ich das schreibe, haben mir Aufträge gegeben für Stücke, entweder für Laien oder für Jugend, also Laien vor allem, aber ich habe ja auch noch am Stadttheater Bern etwas gemacht für Profis. Das Landschaftstheater Ballenberg habe ich mal ein Stück geschrieben. Und das ist eigentlich viel aus Arbeitsbeziehungen herausgekommen. Ja, also ich habe bis jetzt eigentlich alle Theaterstücke im Auftrag geschrieben. Ich habe noch keines ohne Auftrag geschrieben. Und ich spiele aber auch noch weiterhin Theater. Also das. Und habe vor 10, 12 Jahre noch auf Bio als Literaturinstitut. Ich habe dort den Master gemacht und bin dort ein per Zufall gelandet, aber habe noch gedacht, jetzt schreibst du schon so lange Theaterstücke, jetzt wäre es doch noch cool, mal eine Weiterbildung zu machen. Also so habe ich mir das vorgestellt gehabt. Und dann bin ich in etwas ganz anderes hineingekommen. Also dann bin ich eigentlich in die Prosa, in das Schreiben von Prosa hineingekommen, weil meine Mentorin dann noch gar nicht wollte über Form reden im Arbeitsprozess. Also gesagt hat, ja, vielleicht wird es ein Stück, vielleicht wird es eine Erzählung, es ist egal, es geht um etwas anderes. Und so bin ich dann in die Prosa gekommen und habe ein Buch geschrieben im 15. Also, wo im 15. rausgekommen ist, und bin jetzt am 2. Und dort bin ich dann ohne Auftrag. Und das bedeutet aber, dass man dann auch ein bisschen wie in Outer Space irgendwie ist. Also, es ist wirklich schwieriger auf eine Art.
Also weil du keinen festgesetzten Rahmen hast.
Ja, so. Genau. Ja. Genau. Mhm. Du musst auch immer wieder musst auch irgendwie selber finden und musst irgendwelche Entscheidungen treffen. So.
Wie ist jetzt, wie kann ich mir den Prozess vorstellen, wie es jetzt hier war? Du hast ja gesagt, das Mädel ist eigentlich auf dich zugekommen und hat gesagt, schau, das Stück, ist es eigentlich nur das gewesen und das hast du mal können machen? Oder hat es da Sitzungen gegeben, wo man eben gesagt hat, ist die Forderung von, es hat viel Musik im Stück, ist das auch von Anfang an schon bekannt gewesen oder wie ist das jetzt hier abgelaufen?
Also ich habe, das Mädel war fix gewesen und die Musik war fix gewesen. Und ich habe nachher, wie soll ich sagen, das tapfere Schneiderli ist ja recht geradlinig in der Geschichte. Und ich habe sie als meine Aufgabe gesehen, daraus etwas zu machen, das ein bisschen mehrschichtiger ist, was bedeutet, wie soll ich das sagen, ich denke immer, ja, was ist, wie ist es im elisabethanischen Theater? Also, oder weißt du, so Shakespeare und Gegend, Region. Also, was brauchst du? Du brauchst irgendwie die jungen Liebenden. Wieder, du brauchst einen Gegner oder einen Konflikt, eine Intrige, so etwas. Und das habe ich dann nachher gebaut. Und mir überlegt, wie hast du, also du hast den Schneider, der ist gegeben, also den habe ich dem Schneider einen Gesell gegeben. Und du hast den Königshof, den habe ich beim Königshof habe ich eine Zofe, sozusagen. Also das können die Jungen sein, die sich verbinden. Und dann verbinden sich in der mittleren Generation der Schneider und die Prinzessin. Und weil ich finde, es geht ja im Schneiderli fest um Heldentum und Mut, Angst. Und dann habe ich mir überlegt, was sie, also jetzt bei den Liebenden zum Beispiel, hast du einen mutigen, also in der Liebe ist er mutig, der Gesell, und im Wald hat er Angst. Und du hast die Zofe, die in der Liebe total ängstlich ist, aber im Wald hat sie Mut. Du hast das Schneiderli, wo der total Löffsack ist. Wie machst du das, dass er, also er ist eigentlich, wenn du das Mädchen liest, findest du ihn eigentlich schrecklich. Und wie machst du das, dass er liebenswert trotzdem ist, also dass er witzig ist, oder wie kannst du profitieren, also das ist auch noch so ein Thema gewesen, wie kannst du profitieren vom Angebertum, so, wo das Schneiderli personifiziert irgendwie. Das beantwortet das die Frage so weit, oder? Ja, und bei der Musik ist es einfach so cool gewesen, mit dem Roman Glaser zu arbeiten. Und der Roman und ich kennen uns 20 Jahre, also nicht sehr gut, aber wir kennen uns. Und haben immer mal wieder gesagt, es wäre cool, ein Musical zu machen. Und, so. Und das hat sich jetzt wie über die Merlibühne von selber ergeben. Und wir haben dann auch mal in der Vorarbeit, wo es noch nicht der Claudio, so nicht klar ist, dass der Claudio der Regisseur wird, das war mal noch jemand anders im Gespräch gewesen, aber der Roman und ich haben es auf jeden Fall, wo es noch nicht ganz fertig war, mal getroffen und uns zusammen durchgelesen. Also ich habe auch ihn quasi der als Dramaturg benutzt. MusikerInnen sind Top-Dramaturgen, weil die wissen, was Struktur ist und Rhythmus. Genau. Und er hat den Zugang gefunden und er hat auch Freude an den Songs gehabt. Und dann haben wir die Songs, also er hat die vertont. Und es ist super, weil die Songs haben dann auch Claudio gelockt. Also das, ich glaube, die haben Claudio noch so einen Push gegeben, sich so in die Inszenierung zu begeben.
Ich finde es ja noch interessant. Ich war lang in der Stückwahlkommission bei der Merli Bini und habe gefühlt 1000 Merli gelesen. Und das finde ich immer so spannend, was daraus entsteht, weil die meisten Merli sind eine Seite. Die sind so schnell erzählt, oder? Und das finde ich immer so spannend, dass die Leute, die Stücke schreiben, eigentlich so viel eben so Nebensträngeln entstehen und dass ein Haufen Nebenrollen, ja, Anführungs- und Schlusszeichen, eine Persönlichkeit überkommen, oder? Mhm. Was es sonst oft nicht gibt in diesen Grimm-Geschichten, zum Beispiel. Ja, ja.
Oder du musst, also eben, zum Beispiel die Frau, die das Mus verkauft, wo der Schneider kauft und auf sein Brot tut und dann kommen die Fliegen und er bringt sie um. Also die Musfrau zum Beispiel, du hast so eine Musfrau und der geht irgendwie in einen Kosmos auf und denkst du, was könnte die alles machen, die Musfrau? Und bei uns ist sie eigentlich so eine Matchmakerin und eine kleine, fast so ein magische Fähigkeiten. Hat die Fäden in der Hand von hinten. Und ja, das kannst du halt im Märli. Du kannst im Märli wirklich die austoben. Das ist einfach cool.
Ich habe noch eine Frage, darf ich? Was ist deine Lieblingsfigur jetzt in diesem jährigen Stück?
In dem da?
Mhm.
Also es sind ja alles meine Kinder, oder? Aber ich muss sagen, ich habe schon eine Schwäche für einen Schneider. Weil er eben mit dem Plagieren, das gnadenlose Plagieren, das wir uns nicht erlauben. Also ich hoffe, ich habe jetzt noch nicht zu fest plagiert.
Nein, das ist gut.
Aber wo ich denke, ja, das gnadenlose Plagieren, das wir uns nicht erlauben. Und er lebt es so uns vor. Ja, da habe ich extrem Freude. Und ich habe auch total Freude an den Fliegen, natürlich, am Fliegenchor.
Ich bin jetzt sehr gespannt.
Du hast es noch nicht gesehen?
Nein, ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe auf dem Probeprozess noch gar nichts mitbekommen. Ich habe geholfen zu zügeln. Also, alles da reingekommen ist. Und seitdem war ich eigentlich nicht mehr im Haus gewesen. Ich komme die Premiere schauen und ich freue mich jetzt mega. Weil ich glaube, jetzt so ein bisschen ein paar Hintergrundgedanken mit über Kotz zu haben, schaue ich das nachher jetzt komplett anders an. Und ich bin mega gespannt, wie viele von diesen Gedanken, die du dir vielleicht gemacht hast, ich mit überkommen kann, wenn ich es dann schaue.
Darf ich noch etwas erzählen von selber, was ich recht lustig finde? Und zwar hat es mit der Übersetzung zu tun. Also ich meine, deine Mutter hat Übersetzung gemacht. Es war sehr cool, mit ihr zu arbeiten. Der Doris Villiger. Wird ihr ein Kränzchen winden hier. Bei den Songs, die müssen sich ja reimen. Und die müssen rhythmisch ja aufgehen. Also die sind ja in einem strengen Schema drin. Und ich habe die auf Berndeutsch geschrieben. Und ich hatte mir das so manchmal ich hatte es ganz wenig hat man es da im Ohr. Also ich war da mit einem anderen Stück auf einer Tournee in Nidwalden und so. Und also man hat es da so ein bisschen im Ohr. Aber eben, man hat es nicht wirklich im Ohr. Und dann habe ich so halt gereimt und bei einem Lied, das heisst Augen heilen, Augen heilen. Also die Liebe hat Augen heilen wie eine Brille und gibt dem Schatz eine schöne Hülle, so etwas. Und am Schluss, im Refrain ist es so, wenn es die Liebe nicht, habe ich geschrieben, wenn es die Liebe nicht gibt, wäre es trüb, wäre es trüb. Habe ich mir einfach vorgestellt, gibt drei. Also es ist so ein bisschen an den Haaren herbeigezogener Reim irgendwie. Und dann sind sie hier am Proben und singen, aber immer, wenn es die Liebe nicht gäbe, wäre es drei, wäre es drei. Und dann habe ich irgendwann zuerst dem Roman gesagt, du, können wir das nicht irgendwie reimen und so. Und dann hat er sein Ensemble gegeben und sie hat zuerst gesagt, hey, löst doch auch, wenn es falsch ist, bitte machen es, weil es muss sich reimen, es kommt wieder zusammen, die Liebe, die zwei kommen zusammen. Und die haben mich nur mit grossen, entsetzten Augen angestarrt, die Spielerinnen und so. Aber sie haben es dann einmal probiert und es ist natürlich nicht gegangen und jetzt ist es halt dort kein Reim. Jetzt muss man einfach sagen, die Liebe ist stärker, sie braucht den Reim nicht, dass die beiden zusammenkommen können. So.
Mhm. Stimmt, obwohl Gieb und Trieb auf Nidwaldnerdeutsch würde sich ja dann noch eher reimen.
Aber das habe ich ja geschrieben.
Gieb. Ja, Gieb ist nicht Nidwaldnerdeutsch, oder? Wir sagen schon Gieb, aber Trieb sage ich mir. Und nicht Trieb.
Trieb.
Aber ich weiss nicht, wie viel das dann Nidwaldner, die mitspielen und das man singen. Das weiss ich nicht. Das ist das mit der Übersetzung, das ist manchmal so schwierig.
Mhm. Also ich musste zum Teil halt müssen umschreiben, damit es geht. Und da habe ich eben mit der Doris das so ein bisschen Ping-Pong hin und her gehabt. Hast du mir ein Wort, wo da in der Wort passen würde? Oder wie machen wir es rhythmisch? Das
Hast du in dem Fall nicht nur den geschichtlichen Text verfasst, sondern auch bei den Liedern Songtexte?
Genau.
Ist das etwas, wo du dir zutraust, weil du schon musikalische und Opererfahrung hast? Oder hat das wie von Anfang an schon so ein bisschen in Auftrag hineingehört? Oder sind sie vielleicht auch auf dich gekommen, weil sie gewusst haben, dass du das beides
das
hast?
Das wüsste ich jetzt nicht. Das wüsste ich nicht. Also ich glaube, der Stefan hat schon gewusst, dass ich Libretto gemacht habe. Er hat ja auch eine klassische Ausbildung. Und vielleicht. Aber es ist etwas, also ich habe schon viele Songs geschrieben und eben auch viele Arien. Halt. Aber auch schon Songs für Theaterstücke.
Mhm. Das war aber in dem Fall etwas, was du hättest wollen machen. Du hättest jetzt nicht gesagt, ah nein, komm, das kann jetzt zum Beispiel der Roman kann jetzt da, sondern du hast wie gesagt, mol, ich wollte eigentlich da, oder im Tandem, oder wie es da immer entstanden ist, dass das für dich wieder zugehört, das Gesamtbild mit dem Geschichtstext und der Liedertexte.
Es gehört, also für mich gehört es zusammen und da bin ich dann eine Plagiörin und sage, das kann ich und das mache ich und wehe Roman, wenn du einen Song schreiben willst, schreib es selber. Nein, ist ein Witz, aber so viel ich weiss, schreibt der Roman keine Songs. Ich würde ihm zutrauen, dass er es kann, sofort. Aber jetzt da, wenn man es aus einem Guss machen kann, dann ist gut. Und weil ich es nach gewissen Gedichtschema halt gemacht habe, geben sie nachher ohne so einen Rhythmus vor. Und das ist, glaube ich, das ist eben das mit den Vorgaben. Vorgaben können eben sehr befreiend sein. Und ich denke, dass das für eine Musikerin auch so ist, dass du bekommst etwas und dann kannst du wie freier sein, als wenn du es selber irgendwie machst. Denke.
Ja, und ich glaube auch, weil es so einen Musical-Stil hat, dort dann ja wirklich an die Lieder die Geschichte weiterverzählen, oder? Also das Lied gehört zu der Geschichte zu. Und ich finde es im Fall mega cool. Ich habe es jetzt schon zweimal gehört, Lieder. Nein, anderthalb. Gestern war nicht so richtig mit Singen. Und es sind mega Ohrwürmer. Also eben mit dem Text und auch mit der Melodie zusammen. Es läuft er wirklich nachher. Nimmst es mit heim.
Ja. Das ist etwas vom. Also, weil eben zum Beispiel die Arbeit von einer Dramaturgin ist ja total undankbar. Es weiss ja kein Schwein, was du machst. So. Also, nein, ich meine am Schluss, also du weißt es und das ist schon gut. Mhm. Aber wenn du dann eben einen Songtext hast geschrieben und die Leute singen das unten in der Kantine irgendwie oder im Ausgang. Also weißt, wenn man dann noch ein Bier geht, trinken und dann sagt, also, weil es gerade passt und dann kommt der zwei Zeiler aus dem Song, das ist natürlich dann so, so, das ist ein schönes Gefühl. Ja.
Du redest viele Sprachen. Mhm. Hilft dir das bei deiner Arbeit?
Ja, sicher. Also, einfach immer anders. Also zum Beispiel finde ich es wichtig, ein Stück, das Dialekt ist, auf Dialekt zu schreiben und nicht auf Deutsch zu schreiben und dann zu übersetzen. Das geht nicht. Und ich habe auch schon probiert, ein Stück von mir in Dialekt, das ich in Dialekt habe geschrieben, für irgendwie mal habe ich eins in einem Wettbewerb eingereicht und dann habe ich probiert, das auf Deutsch zu übersetzen. Und das habe ich recht schwierig gefunden. Und eins habe ich noch, das ich auf Deutsch übersetzen will, das kann ich. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Aber ich schreibe ja auch auf Deutsch. Also ich schreibe auf Deutsch. Das ist meine Schreibsprache. Also, oder ich habe immer gelesen auf Deutsch und so. Und jetzt in meinem Prosatext, wo zum Teil in Griechenland spielt und die Leute aus Griechenland reden. Also mit einer Erzählerin, die sowohl Deutsch redet mit Figuren und Griechisch redet mit Figuren, aber geschrieben ist es immer auf Deutsch. Und dort habe ich probiert, die griechische Sprache wie durchzuscheinen im Deutschen. Ein bisschen. Aber also ich meine, das merkt auch niemand. Aber ich merke es. Und Passagen davon, die ins Griechische übersetzt wurden, dort hat mir dann etwas gefällt, weil es nur Griechisch war und nicht die Sprachen, die übereinander liegen. Aber das ist wiederum etwas, wo ich weiß nicht, ob man das spürt, ob das jemand anders spürt, wenn er oder sie das liest. Aber irgendwie, ja, ich spüre es.
Das ist ja, man verbindet ja Sprache vielleicht immer so ein bisschen mit dem Gesellschaftsbild von dem Land, wo die Sprache geredet wird. Mhm. So, wenn man zum Beispiel sagt, das Französische hat so etwas Romantisches, eine andere Sprache hat vielleicht so eine andere Charaktereigenschaft. Was für eine Charaktereigenschaft würdest du einem Mundart-Text zuweisen?
Ja. Ich finde, dort kannst du eben auch spielen. Also jetzt geht Berndeutsch. Also du kannst Berndeutsch, weisst du, du bist ein Mädchen und ich habe dich gesehen, du bist so super und wir gehen zusammen. Und also du kannst wie so in eine, also ich konnte es jetzt nicht können improvisieren, aber du kannst wie so in einen Berner Rock oder Zürich West oder so richtig gehen. Aber ich finde, du kannst dort eben schon auch in ganz andere Richtungen gehen. Ich habe die Frage verloren. Also du meinst, ob es verschiedene Charaktere gibt in der Mundart?
Also ja, man halt wie, also zum Beispiel mit einem Französisch verbindet man so das Romantisch. Und mit dem Mundart, ja, das Fränzi schaut mich jetzt komisch an, aber vielleicht, ja, es gibt vielleicht
auch ja, Leute, für mich ist Französisch mega arrogant.
Oder nicht das?
So, weißt, ja. Aber ich glaube, das ist mega für jeden etwas anderes, habe ich das Gefühl.
Ja, darum es ist mir jetzt nur so ein bisschen in Sinn gekommen, von den verschiedenen Sprachen und das so ein bisschen bei deinem Buch das Griechische, wo du schon durchscheinen lassen. Ich habe mich gefragt, gibt es etwas, das jetzt im Mundart durchscheint?
Bei dem Theaterstück, das ich euch gesagt habe, ich kann es nicht übersetzen ins Deutsch. Mhm. Das ist ein Theaterstück, das wir in Schulen haben gespielt, das für erste, zweite Oberstufe ist. Es geht um Gender in der Berufswahl. Das haben wir auch hier in der Gegend gespielt. Und so. Und die reden Schweizerdeutsch. Und sie kommen in eine Schulklasse und reden Schweizerdeutsch. Ich bin total für wie sagt man, Standardsprache in der Schule. Also das ist für mich keine Diskussion. Bei diesem Stück aber ist es mir trotzdem mega wichtig gewesen, dass man es in Mundart in der Schule machen kann. Also es ist, dass es in Mundart kann gemacht werden kann. Weil ich glaube, wollen hat, dass die Figuren etwas subversiv gegen die Lehrpersonen sein oder gegen die Berufsberatung. Und sich eine Art verbrüdern, verschwestern mit den Kids in der Schule. Ich weiß jetzt nicht, ob das mega schlimm und blöd oder ob das gut oder irgendwie, also ich will jetzt keine Wertung, ich hoffe, dass die HörerInnen das nicht irgendwie bewerten, aber ich habe das Gefühl, ich das wollen, dass es mega ins Private reinkommt. Und vielleicht ist es ja das, vielleicht ist Dialekt ist halt schon privat, eine private Sprache. Und was ich auch noch am Umhirnen bin, ich habe das Gefühl, ich habe Mundart gelesen, wo ich super, super genial gefunden habe und super genial nicht auf dem «Nein, komm jetzt, nimm mich an der Hand und wir gehen spazieren an der Aare entlang». Also, aber es kommt mir nicht in den Sinn.
Kein Problem.
Ja, ich habe mich etwas verheddert im Mundart gestrüpp, aber es ist, glaube ich, nicht so schlimm. Also kann man das in einem Podcast, darf man das, oder muss man das nachher rausschneiden?
Ich glaube,
also ich finde so Gedanken
gerne. Ja, ich finde das gut. Spannend. Ja, da kann man es so ein
bisschen. Ja, und ich sehe es auch mehr nicht. Es ist ja, für das sind wir auch schon gelobt worden, dass es nicht ein Interview ist von hier Frage, hier Antwort, hier Frage, hier Antwort, sondern dass wir eben die Möglichkeit haben, an so einen Ast rauszukommen und schauen, vielleicht hätten wir alle etwas herausgefunden, weil es durch die Diskussion entstanden wäre. Und jetzt sind wir halt in eine Sackgasse hineingelaufen. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm.
Mhm. Ich mache mal einen kompletten Themenwechsel.
Ja.
Du bist eigentlich, kann man das wirklich so sagen, ein absoluter Theaterprofi, eben auch mit der klassischen Schauspielausbildung. Und hier bei der Merlibini ist ja so ein Mix um. Also gewisse sind Profis, die hier engagiert sind, gewisse sind Laien. Wie ist es für dich jetzt, so ein mit so einem Mix zu tun haben? Also gerade zum Beispiel der Vorstand, Produktionsleitung, die eher Laien sind und das als Hobby machen und dann wieder wie der Claudio oder der Roman, die mit dir zusammen gearbeitet haben, die Profis sind.
Ich finde, das kann sich doch gegenseitig befruchten. Also, und ich finde, es ist einfach so. Und ich glaube, dass es, also ich habe das Laientheater total gern und das Laientheater, es schenkt so vielen Leuten etwas. Also es schenkt denen, die mitmachen. Und ich meine, hier, es ist ja sowieso, ich bin jedes Mal total strahlt es mich hinter, zu sehen, was für einen Aufwand, mit wie viel Liebe ein Aufwand betrieben wird. Also schon nur Deko in den Stegen, Häuser und so. Und ich glaube, es wird, wie viele Vorstellungen sind es? 20, 30?
Mehr.
Etwas gegen die 30.
Ich glaube sogar ein bisschen mehr als 30.
Also sagen wir 30 Vorstellungen en suite. Und meistens sind sie ja recht gut besucht. Und jetzt stand sie ja jetzt ohne eine Millionenstadt. Also, das würde jetzt mit. Das ist, weil es Laientheater ist und weil die Leute ihre Leute kommen schauen. Und das Fakt. Also. Ja.
Hast du auch schon mit Laien zusammen gespielt, auf der Bühne jetzt spezifisch?
Ich habe ein Black. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber vielleicht würde jetzt jemand kommen und sagen, hey, du hast doch. Und so. Das Einzige, was ich so Forumtheater, ich weiß nicht, kennt ihr das? Das ist eine Theaterform, wo man die Profis, die tun, Konflikt, es ist meistens zu einem Thema, sagen wir, Schwierigkeiten in der Erziehung, Eltern am Rand. Und dann machst du eine Szene, wo ein Konflikt eskaliert und das Publikum, anstatt dass das Publikum sagt, ja, du solltest nicht so mit deiner Frau reden, kommt es rauf und probiert es aus. Und muss dann in der Situation das probieren, dass es zu einer Lösung kommt oder so, oder dass es eben nicht eskaliert oder so. Und da habe ich habe in ein paar Forum-Produktionen mitgespielt und dort spielt man halt mit Laien.
Also Forum-Produktion, ist das nachher ein Stück, das so entsteht, oder ist das ein Abend lang macht man das?
Es gibt verschiedene Formen, aber oft gibt es einen Teil, der fix ist. Sag mal, du spielst eine halbe Stunde, drei Viertelstunde Szenen, eben, die zu tun haben mit der Erziehung von Kleinkindern und Eltern am Rand. Und nachher machst du eine Pause und dann kommt eben der Forumteil, wo du die Szene aus dem Stück schnautest, eben machst mit den Leuten. Und das sind schon Stücke, die geschrieben werden, werden für das geschrieben oder entwickelt zu den Themen. Aber du hast wie einen Teil, der fix ist und einen, der muss plastisch bleiben. Aber er fährt immer fix an. Ja.
Der muss ja, also ich denke, als Profi bist du ja, in der Regel das noch eher gewöhnt, dass du ein bisschen improvisieren und extrem aufs Gegenüber eingehen, oder? Sind das, jetzt dort, wo du mitgemacht hast, sind die Laien eigentlich auch so fit gewesen? Wie soll ich das ausdrücken? Dass die auch gerade so wachsam gewesen sind und dass so gute Interaktion entstanden ist, weißt? Oder hat das dann manchmal auch so ein bisschen, ja, dass vielleicht jemand gesagt hat, hey, ich weiss jetzt nicht mehr weiter, ich muss jetzt hier abbrechen, fertig?
Du kannst jemandem, der so ein bisschen festsitzt, wie sagt man so, sich nicht mehr bewegen kann, kannst du wie ein bisschen helfen. Also Beispiel, wieder bei diesem Theater über die Berufswahl hier in der Gegend, haben wir auch, eine Lektion war ein fertiges Stück gewesen und die zweite ist so interaktiv und dann haben wir auch zwei Forumszenen gehabt. Und die eine war, Zoe, unsere Protagonistin, sagt, hat der Vater angelogen, dass sie bei der SBB ist, schnuppern, aber sie ist beim Metallbauer schnuppern und will jetzt Metallbau lernen. Und er findet es daneben. Und es gibt einen mega Streit. Und dann sagt sie, also dann mache ich es halt nicht. Und so. Und nachher fragen wir die Kids, ja, was soll man machen? Und dann kommt vielleicht jemand oder wir fragen dann jemand, komm doch da rauf und probier es aus. Und dann kommen sie nicht weiter oder sie brauchen Argumente, was sie schon gebracht hat oder es kommt wie nicht weiter. Und dann können wir vielleicht sagen, du, komm, wir holen mal die Brütsch. Die Brütsch ist älter, der ist schon in der Lehre. Der hat euch gehasst, aber er unterstützt sie, er weiss es und dann seid ihr zu zweit gegen die Bär. Und dann holen wir den Brütsch. Das ist dann... Dann kann sich dann wie etwas lösen. Also wir würden dann so eingreifen, dass wir den Brütsch... Oder andere... Also wir sind dann aber spannend, das könnte man machen. Ah, okay, komm... oder sie schlägt dann vor, wenn wir sagen, ja, es wäre doch cool, wenn ihr jemand helfen könnte. Wer könnte da helfen? Ausser die Mutter, die auch auf der Seite des Vaters ist oder so. Und dann sagt, hey, ja, vielleicht die andere, die dort die Lehre macht, schon im Dritten. Und dann kommt die aus der Bude. Oder die Idee, dass der Vater soll doch schauen dort, wo sie geschnuppert hat. Also die ist zum Beispiel in unserer allerersten Vorstellung von einem Kind gekommen. Ja, der Vater soll in die Werkstatt schauen. Und das ist dann etwas, das haben wir, wenn es nicht weitergegangen ist, sind wir immer auf diese Lösung, also haben wir in die Lösung geführt. So, und das ist ja, das ist die Schwarmintelligenz. Also, ja.
Das ist eigentlich mega cool. Jetzt gerade bei dem Stück, dass eigentlich auch die Kinder nachher so eine Möglichkeit haben, sich mit so Situationen auseinanderzusetzen, oder? Aber wahrscheinlich für gewisse wirklich alltäglich sind.
Ja, und es gibt die Möglichkeit, dass mal in einem geschützten Rahmen auszuprobieren. Also ich stellte mir jetzt so etwas auch mega produktiv vor in einer Firma, um schwierige Arbeitsverhältnisse oder so anzusprechen und zu schauen, mal, wie kann man damit umgehen. In eben so ein in einem workshop-mässig theatralen Rahmen ein Grüppli zusammenkommt und man weiss, es ist jetzt nicht Herd auf Herd, weil wir haben gestern das Problem gehabt und wir sind alle vor den Kopf gestoßen mit dem, sondern wir haben jetzt mal die Möglichkeit, das ja, auszuprobieren, wie gesagt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen der Hintergedanke ist von so einem Forum Theater oder ob, ich sage jetzt mal, ein normales Theater kommt man als Passive hin, man lässt es auf sich rieseln, es soll. Für viele Leute ist es ein Unterhaltungsfaktor, andere haben das Bedürfnis nach ein bisschen mehr Inhalt. Ist hier so ein bisschen auch der Gedanke, um den Leuten etwas mitzugeben? Also sie sollen etwas daraus lernen, sie sollen die Chance brauchen.
Also ich denke, Forumtheater ist oft auf so Betroffene ausgerichtet. Aber das kann irgendetwas sein. Also das kann, keine Ahnung, Lehrpersonen vor einem Burnout oder eben das mit den Kleinkindern oder ich weiß es jetzt nicht oder sicher so für die Schule gibt es schon auch viele sämtliche Sachen, also so für die Schule ist wirklich ein Abnehmer oder eine Auftraggeberin von so Forumtheater, also es gibt in Basel eine Gruppe, so viel ich weiss, wo sehr viele Stücke entwickelt hat, ein grosses Repertoire hat. So Mobbing, Rassismus, solche Sachen. Das ist, super, also, das ist eine super Art, damit umzugehen.
Ja, weil sonst bei uns ist der Amen, wir haben als Klasse zusammengehockt und einen Vortrag darüber bekommen von der Lehrperson. Und so habe ich das Gefühl, du bist viel näher bei den Leuten, als das Thema einfach nur frontal denen aufzutischen mit so läuft es, so soll es nicht laufen, das machen wir nicht, sondern man sieht es an gespielten Situationen, was für Auswirkungen das es hat und wie man damit umgehen kann. Ich habe noch nie davon gehört bis jetzt und ich bin völlig fasziniert.
Ich finde es auch interessant, weil also, wir haben nie so etwas in der Schule. Damals. Aber schon lange her.
Du bist vorher, als du aufs Textbuch eingegangen bist, hast du so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Motiv erwähnt, eben das Tapfersein vom Schneiderli. Gibt es so Kernmotive, über die du gerne schreibst?
Also, ich denke, Angst und Mut ist schon noch etwas, aber in verschiedenen Facetten. Und die Sachen, die vielleicht auch noch dazugehören. Also das kann ja dann... ja, also ich finde, so Angst finde ich noch ein spannendes Thema. Ich glaube, wir sind ja alle irgendwie am... irgendwie gut dazustehen oder irgendwie zurechtzukommen und niemand will ein Idiot sein. Und also ich würde sagen, unter dem... über so ein bisschen Mensch sein, Menschlichkeit, also wie probierst du dich zu metzgen im Leben, im Gegensatz zu, dass sich die anderen metzgen. Ich kann dir jetzt so allgemein, kann ich es glaube ich nicht sagen, aber es ist, ich denke, Treibung am Leben. So. Aber das ist wirklich recht allgemein und ich habe das Gefühl, dass alle, die irgendwie einen Ausdruck suchen, in der Kunst, sei es Schreiben, bildende Musik, alles, das ist, glaube ich, immer das.
Wenn wir jetzt noch spezifisch aufs Märli zurückkommen, weil das ist jetzt so ein bisschen, ja, der Ort, wo wir gerade sind und gerade so ein bisschen David Huitenegg erleben. Was ist anders daran, ein Märli zu schreiben, als zum Beispiel ein anderes Theaterstück zu schreiben?
Also, ich habe wahnsinnig gerne Märli. Und ich finde, die sind so wie in unserer DNA drin irgendwie. Oder das ist in unserem Schlamm, wo wir da rauskommen. Und die sind auch oft nicht zu verstehen. Also die kannst du nicht so ganz, ich finde, man kann sie rational nicht ganz nachvollziehen oft. Oder? Psychologisch nicht nachvollziehen. Die sind einfach eine Behauptung. Und ich finde das Fakt total. Stellst du mir die Frage nochmal? Also, weil sie hat wie einen Teil gehabt, was ist am Märchen im Gegensatz zu anderen?
Genau, genau.
Ja, ich glaube wirklich, dass es so ganz alt ist. Ich habe sowohl Märchen wie auch ganz wenig Mythologie, also wirklich ein Spürchen, Häuchchen Mythologie auch benutzt in meinem Buch, also im Prosatext. Und jetzt an dem, wo ich arbeite, ich weiß noch nicht, ob es drin bleibt, aber dort habe ich auch ein bisschen so ägyptische Motive. Und das gefällt mir, das dabei zu haben, wenn du auch ganz moderne Sachen erzählst. Also jetzt probiere ich irgendwie über, unter anderem über einen Suezkanal zu schreiben, aber über Handelswege, Infrastruktur, solche Sachen. Und da ist es einfach, es hilft, das wieder dabei zu haben, das ganz alte Zeug.
Und ich glaube, irgendetwas haben die Geschichten, also Märchen oder Mythen, ja schon an sich, dass sie so lange oder seitdem sie aufgekommen sind, heutzutage immer noch erzählt worden sind. Auch wenn es ist, wie du sagst, man kann es psychologisch nicht auseinandernehmen, man kann es logisch vielleicht nicht begründen, aber irgendetwas muss ja rum sein, dass es immer noch erzählt wird. Sonst würde man es ja nicht weiter erzählen.
Ja, ein Fakt, es ist irgendwie grösser als mir. Und man kann's, und einige davon kannst du wirklich, ich kann's wie nicht checken. Hans im Glück. Wo ich schon so lange, ich möchte das Libretto schreiben, Hans im Glück. Also, ich weiss nicht wie.
Und ich finde es eigentlich noch spannend, dass zum Beispiel jetzt gerade das Tapfer ist Niederli. Die Geschichte kennt man. Also ich glaube, Viele, die das Theater schauen, kennen die Geschichte ja eigentlich. Und ich finde es trotzdem spannend, dass man wieder etwas auf die Beine zaubern kann und dass auch du wieder eine Geschichte schreiben kannst, die man trotzdem spannend findet und wo man gerne zuschaut oder zulässt, oder? Dass es die Leute eigentlich gleich immer noch packt, obwohl man kennt ja Geschichte eigentlich. Von Märchen.
Mhm. Wie schwierig ist es, je nachdem auch dem Ursprungsmaterial treu zu bleiben und nicht etwas Neues daraus zu machen. Es kommt vielleicht so ein bisschen wieder auf einen Aspekt zurück, von es ist gut, vielleicht eben die Einschränkungen zu haben, dass man dem treu bleibt. Aber gibt es manchmal so ein bisschen vielleicht einen Konflikt, den man hat, wo du sagst, ja, nein, ich möchte eigentlich aus dem Rahmen ausbrechen?
Ich habe zum Beispiel, weil ich habe in meiner ersten Version die Wildzäu sind ein Strang beim Grimm. Die Wildzäu und das Einhorn hatte ich draussen. Weil ich irgendwie gefunden habe, ja, also es war für mich wie rund. Und ich habe gefunden, sorry, aber beim Grimm ist es, glaube ich, in einem Nebensatz. Oder, also es ist wie so, es ist so marginal. Und der ist aber, ja, so abgegangen, ist der Vorstand, das muss, das gehört dazu, wir wollen das drin, das muss drin sein. Also das sind völlig legitim und gut finden und richtig. Und dann haben wir halt irgendwie müssen schauen, wie das es doch erzählt wird und rhythmisch immer noch stimmt oder so.
Ist dir das Schreiben von Geschichten und für mich ist ein Theaterstück eine Geschichte auf eine Art, ist dir das schon immer leicht gefallen?
Es ist noch komisch, ich habe als Kind schon geschrieben, weil ich auch viel gelesen habe und ich habe Schriftsteller, also, aber ich denke, etwa bis 7 habe ich schon oder einfach ganz, in der ganz frühen Kindheit ist das wie etwas gewesen, oder während der Schulzeit Aufsätze und so habe ich gerne geschrieben und bin auch gut gewesen und so. Aber ich habe nie gedacht, dass ich das kann. Aber das war auch mit dem Theater. Also ich habe auch immer Theater gespielt. Und ich habe erst mit 18 so gedacht, ich könnte ja probieren, an die Schauspielschule gehen. Also das habe ich... Also es ist, aber es ist vielleicht auch einfach in meinem Umfeld ist so exotisch gewesen. Aber schreiben habe ich wirklich erst mit knapp 30 angefangen. Also vorher habe ich wirklich nicht gedacht, dass ich das könnte. Also das ist etwas Schönes in meinem Leben, dass das ist dazu kommt. Da bin ich total froh.
Das finde ich so schön beim kreativen Arbeiten, dass manchmal so ganz schöne Sachen per Zufall entstehen. Weil man einfach mal etwas probiert oder darf probieren, kann probieren oder weil jemand eben sagt, mach doch mal.
Das finde ich extrem schön. Und zum Glück bin ich mit einem Musiker zusammen und nicht mit einem Schriftsteller, weil der hat vielleicht gefunden, hey, ich schreibe, du hast hier nichts zu schreiben. So.
Wenn wir schon bei der Musik sind, dann, ich glaube, wir sind langsam schon in der Zeit, ja, dass wir langsam so ein bisschen Feierabend machen. Und wir haben ja noch eine Playlist, die heisst «Losen wir eins», wo jetzt so divers ist. Ich glaube, diverser geht es nicht mehr. Wir haben schon alles drauf.
Vielleicht würden wir jetzt gerade überrascht.
Ja, wer weiß. Hast du einen Songwunsch mitgebracht, den du auf die Liste tun willst?
Ja, ich habe das, was mir als erstes in den Sinn kam. Und ich kann es aber überhaupt nicht begründen. Es ist so ein bisschen ich mit meinen Töchtern, wenn wir in den Ferien Auto fahren, ist das auf unserer Road Music oder so Liste. Und das ist Mr. Blue Sky von ELO. Ein Lied aus den 80er Jahren.
Das ist gut. Nehmen wir drauf.
Nehmen wir sehr gerne drauf. Ja.
Dann darf Dagny nachher noch ein Foto machen für unsere Wall of Guests. Oder wie haben wir es letztes Mal gesagt? Ich habe es schon wieder vergessen. Wie wir es genannt haben. Ich glaube, Wall of Guests haben wir sie betitelt. Ich bin gespannt. Vielleicht gibt es irgendein Märli-Motiv, das drauf kommt. Und ich glaube, jetzt genießen wir noch ein bisschen den Sommerabend heute oder so fast Sommerabend. Gehen noch irgendetwas Feins essen. Und Dagny muss noch in die Probe. Oder darf ich Probe. Heute gibt es einen Durchlauf. Und dann sind wir gespannt, wie es rauskommt. Und wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Stücke finden. Also darf ich dir gerne mal schreiben, wie ihr das Märchen gefunden habt dieses Jahr.
Gehen Sie unbedingt schauen. Buche ich eure Bidates schnell, weil anscheinend habe ich gestern mitbekommen, läuft der Vorverkauf gut.
Hey. Gut, in dem Fall. Bis in zwei Wochen.
Ja.
Sind wieder wir zwei.
Sind wieder wir zwei, ja.
Bis dann.
Bis gleich. Tschüss.
Tschüss.